Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir sind mitten im Themenschwerpunkt Mensch oder Maschine. In den letzten Wochen war es manchmal abstrakt, vielleicht teilweise auch sehr theoretisch. Und jetzt schauen wir uns die Praxis an. Und genau deshalb ist heute Kenza Aizi Abu zu Gast. Sie ist Senior Manager Robotics and Artificial Intelligence bei der Deutschen Telekom. Das heißt, sie ist in verschiedenen Projektgruppen zum Thema Robotics und Künstliche Intelligenz involviert. Sie hat einen tollen Überblick. Sie weiß, was gerade State of the Art ist. Sie versteht die Technik. Genau deshalb hat sie auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Keine Panik ist nur Technik. Warum müssen wir keine Angst vor der Technik haben? Das ist die erste Frage, die ich ihr stelle. Das ist auch ihre Mission. Sie möchte, dass dieses Thema in die Breite geht und die Bevölkerung nicht diese Berührungsängste hat, die manchmal wahrscheinlich noch zu finden sind. Es war ein tolles Gespräch. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Los geht's jetzt mit Kenza Aizi. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Keine Panik ist nur Technik. Warum müssen wir keine Angst vor der Technik haben?
Ja, weil es keinen Grund dafür gibt. Also ich sag mal, wir bauen die Technik, damit sie uns das Leben einfach macht. Und so sollten wir das sehen. Und wir haben immer Angst vor Sachen, die wir nicht kennen. Ne? Also immer, wo das Wissen nicht vorhanden ist, haben wir Angst. Und das trifft jetzt bei Technik, bei künstlicher Intelligenz genauso wie bei Asylbewerbern oder Immigranten oder Flüchtlingen. Das ist genau dasselbe. Ja. Ne? Wenn man diese Kultur nicht kennt, dann hat man davor Angst, oh, da kommen die Menschen und nehmen mir meinen Job weg, und dasselbe hat man über die Roboter. Und deswegen sage ich, also wir sollten keine Angst davor haben, wir müssen nur verstehen. Wir müssen die Technik nur verstehen.
Ja, also ist es dann so eine Art Unwissenheit, und wenn man es schafft, dass die Menschen mehr darüber kennenlernen, mehr darüber erfahren, in Berührung kommen. Ja. Es gibt ja, wenn wir das Thema Geflüchtete nehmen, ja auch Statistiken, dass in den Gegenden, wo es viele Geflüchtete gibt, eine viel höhere Akzeptanz gibt, weil man ja in Kontakt kommt und das erlebt und Wissen kreiert.
Ja, genau. Irgendwann ist dein Nachbar geflüchtet ist, und man sieht, dass sein Nachbar eigentlich doch nett ist und doch ausgebildet ist und zivilisiert ist, und dann ändert sich das Image. Aber wenn man mit solchen Menschen noch nie zu tun hatte, dann hat man Berührungsängste. Ne? Und das ist, glaube ich, so einfach ein menschliches Phänomen. Das hatte Marie Curie damals auch schon gesagt. Ne? Nothing in life is to be feared, it's only to be understood. Also wir brauchen im Leben nicht zu fürchten, nur zu verstehen. Und das trifft hier genauso zu.
Ja, okay. Aber was ist denn das, wovor wir am meisten Angst haben? Also gibt es da etwas im Bereich KI, Robotik, vielleicht auch Vorurteile oder auch falsche Glaubenssätze durch Unwissenheit? Also man hat irgendwo, man denkt, oh, die künstliche Intelligenz, das sind jetzt bald dann, die sind klüger als wir, oder die Roboter sind stärker als wir. Was nimmst du da wahr?
So, wenn du kurz mal die Augen zumachst und an KI denkst, was hast du für ein Bild im Kopf?
Ja, ich habe immer den Terminator im Kopf gehabt.
Ja, ja, bingo. Und ja, es ist, ich sag mal, bei 99% der Menschen so. Und das ist echt ein Problem. Viele sehen die KI als Terminator, ne, von der Science Fiction. Da hat Hollywood ja einiges dazu beigetragen, dass viele das damit verbinden. Da kommen die Roboter, und irgendwann mal stellen die Roboter fest, okay, die Menschen machen nur Böses und die müssen wir umbringen. Ne, und gerade sagen wir mal, ne, so eine Umweltaufgabe, Roboter, wie kannst du die Umwelt retten? Und da sagt er, ja, okay, Menschen vernichten.
Ja, er hat dann auch ja recht, tatsächlich, in diesem Falle.
Ein anderer Grund zusätzlich zu Hollywood und der Science Fiction ist die Medienberichterstattung über künstliche Intelligenz. Wenn man sieht, wie es darüber berichtet wird, dann ist es meistens sehr dunkel. Es stehen meistens auch Roboter, also als Hardware, da. Die Schlagzahlen gehen meistens um irgendwelche Fälle, die schlecht gelaufen sind, sei es jetzt Diskriminierung gegen Frauen, dunkelhäutige Menschen oder irgendwelche Roboter, die dann rassistische Aussagen auf Twitter losschießen. Und das ist halt das, was die Menschen sehen, wenn es um KI geht. Und an sich, die meisten KI-Anwendungen, die wir heute haben, sind ja in der Software. Es ist gar nicht Hardware. Also es sind eher wie wenige Roboter, die sich bewegen und irgendwas Intelligentes machen. Aber Software ist schwer zu zeigen und deswegen werden ja immer diese Roboter halt genommen für die Berichterstattung. Auf jeden Fall das nicht gerade dazu, dass Menschen weniger Angst davor haben, sondern aus meiner Sicht eher mehr. Und deswegen sollten wir hier alle gemeinsam versuchen aufzuklären, ne? Eher zu erklären, wie KI funktioniert und weniger die Schlagzeilen zu suchen, die nur zeigen, wenn sie schief läuft.
Ich bin da ganz bei dir. Also Software an sich versteht ja schon nicht jeder Mensch in unserer Gesellschaft. Und jetzt kommt da auch noch künstliche Intelligenz dazu. Das versteht sowieso niemand. Und da ist es ja logisch, dass wir dann die Bilder mit dem Roboter nehmen. Und ich kann Hollywood auch verstehen, weil irgendwie ein Film über Roboter, die Landwirtschaft beackern und alles ist klug und so, damit wird man jetzt keinen Oscar gewinnen. Ne? Also einen positiven Film mit Robotern wird es nie geben. Das macht keinen Sinn. Da spielt man die Millionen nicht mit ein. Deshalb glaube ich auch, also die Verantwortung ist bei uns, dass wir auch diese andere Seite so ein bisschen zeigen. Und genau deshalb bist du ja auch hier. Du bist ja Senior Manager Robotics und AI, also auf Englisch ausgesprochen, Roboter und künstliche Intelligenz. Wie sieht dann so dein Arbeitsalltag genau aus, damit wir vielleicht mal einen Blick bekommen, okay, was ist überhaupt dahinter, hinter diesen Themen?
Ja, also das sieht man an meinem Arbeitsalltag jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich glaube, mein Arbeitsalltag ist, was das angeht, sehr ähnlich wie das von vielen Menschen. Ich habe viele Videokonferenzen. Also ich sitze vor einem Rechner und telefoniere mit Menschen fast den ganzen Tag. oft bin ich aber auch verreist und stehe auf einer Bühne und erzähle, was wir machen oder erkläre, was KI ist. Oder ich bin in einem Meeting und spreche mit Bereichsleiter, sagen wir mal, oder Abteilungsleiter bei uns und versuche, deren Geschäftsprobleme zu verstehen, um dafür eine Lösung zu finden. Also mein Job hat mehr mit den Menschen zu tun als mit den Maschinen, weil ich aber auch an einer Stelle bin, wo ich zwischen Menschen und Maschinen übersetze, sagen wir mal. Na, also ich bin nicht diejenige, die das direkt programmiert. Deswegen ist bei mir direkt weniger Software oder Hardware, Roboter, die sich bewegen, was vielleicht viele sich vorstellen als spannend. Ist es nicht. Ich finde meinen Job trotzdem wahnsinnig spannend, weil ich diese Komponente Menschen verstehen und die Probleme von den Menschen zu verstehen und dafür eine Lösung zu suchen. Und das finde ich natürlich sehr, sehr spannend für mich. Also ich mag Menschen, ich mag unter Menschen sein und wenn sie mir auch noch über irgendwelche Geschäftsprobleme, die komplex sind, erzählen und ich diese Komplexität zerbrechen kann und daraus kleine Teile machen kann, die lösbar sind, das ist für mich schon ein Erfolg und das ist das, was mich reizt an meinem Job. Und wenn diese Problemlösung mit KI machbar ist, dann schlage ich, also sagen wir mit KI, es sind einfach so ein Kasten an Methoden. Ne? Also man muss sich das wie ein Werkzeugkasten vorstellen und da drin sind statt ein Hammer und eine Schere, da sind unterschiedliche KI-Methoden, die man nutzt. Und wenn ich eine Methode in diesem Werkzeugkasten finde, die das Problem lösen kann, umso besser. Wenn nicht, sage ich es ja auch. Ich sage, KI wird euch hier nicht helfen. Schaut, dass ihr euren Prozess optimiert oder dass ihr diesen Vorgang irgendwie erst einmal dokumentiert, verändert, verschlankert, eliminiert. Ne? Also ich versuche immer, das Problem zu lösen und nicht die KI um jeden Preis zu verkaufen, zwischen Klammern.
Das heißt aber, es geht im Kern immer um die Optimierung, also dass das interne Prozesswesen, nennen wir es jetzt mal so, ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles Wort ist, dass das immer besser wird. Kann man das so sagen?
Im größten Teil ja, aber nicht nur. Ne? Also in den meisten Fällen geht es darum, irgendwas effizienter zu gestalten, entweder schneller, effizienter heißt ja meistens, naja, nachdem, wo der Fokus steht, klar, schneller, günstiger, aber auch ein bisschen, also automatisiert, mit wenig Fehlerpotenzial. Ne? Wir Menschen machen Fehler, gerade wenn wir repetitive Aufgaben machen oder wenn wir vor riesen Excel-Tabellen gucken, ne, dann machen unsere Augen irgendwann mal nicht mehr mit. Aber sehr oft geht es auch darum, wirklich Probleme zu lösen, die wir Menschen gar nicht können. Ne? Also es ist nicht immer so, dass die KI nur das macht, was wir schon können, nur besser und schneller, sondern oft brauchen wir sie auch, um Probleme zu lösen, die wir nicht wirklich einfach lösen können. Also ein Beispiel, damit es konkret wird. Wir haben wir haben mehrere Netzinfrastrukturen, sagen wir mal, für das Festnetz. Ne? Also es sind Kabel unter der Erde, sagen wir mal, es ist eine komplette Netzinfrastruktur und diese modernisieren wir ja jede paar Jahre. Ne? Also wir arbeiten ständig dran, dass das Netz stabiler ist und dass es auch mit mehr Glasfaser, also mehr Breitband, dass es mehr Leuten erreicht natürlich. Und wenn wir eine neue Netzarchitektur uns überlegen, die besser ist für die Kunden, müssen wir ja die alten Anschlüsse migrieren von dem alten Netz auf das neue Netz. Und gerade als wir die von analog auf digital, sagen wir mal, geändert haben, müssen wir sicherstellen, dass die Router, die Leute zu Hause haben, das auch mitmachen können, ne? Dass sie auf die neue Netzinfrastruktur auch funktionieren. Und jeder Mensch kann sich selbst einen Router kaufen. Ne? Das ist nicht immer von der Telekom zur Verfügung gestellt. Ne? Man kann sich einen Telekom-Router leasen oder kaufen, aber man kann auch irgendeinen Router kaufen. Und das heißt, bei all diesen Fällen, wo die Kunden sich selbst entscheiden, einen Router zu besorgen, können wir nicht wissen, welche Router sie zu Hause haben. Und dann daher können wir nicht wissen, ob wir sie migrieren können. So, und dann stell dir jetzt vor, du kriegst einen Anruf vom Telekom-Mitarbeiter und er sagt, welchen Router haben sie zu Hause? Vielleicht du könntest noch beantworten, meine Mutter nicht mehr. Ne? Ja. Und das ist der erste Punkt, dass viele Leute es gar nicht wissen, was ist der Router überhaupt, wo steht der Router und dann auch noch, welches Modell, welche Firmware hat er, etc., etc. Und das sind aber technische Daten, die wir brauchen, um das herauszufinden. Und da kannst du dir halt vorstellen, wenn du Millionen von Kunden hast und du weißt von 10 Millionen Kunden nicht, welche Router sie zu Hause haben, du kannst nicht einen Techniker zu jedem so den nach Hause schicken, um das herauszufinden. Also musst du dir...
Das dauert 4 Jahre.
Mindestens. du musst dir überlegen, wie du es löst. Und dafür haben wir ein neuronales Netz gebaut, was von den Routerverhalten im Netz so Familien gebaut hat von Routern und da sagt, okay, die sind eher ähnlich und von einigen wussten wir, okay, sie können diese Umschaltung umgehen und von anderen nicht und so konnten wir diese Fälle reduzieren, wo wir keine Ahnung hatten, auf eine kleine Menge, bei der die Techniker tatsächlich anrufen mussten oder hinfahren mussten. Ne? Und das ist halt ein Beispiel, wo ich sage, dass dafür hätten wir die Lösung nicht als Mensch gehabt. Außer hinzufahren, was mit einem Riesenaufwand verbunden ist. Ne? Also es geht nicht nur darum, immer so Trends, Muster zu erkennen und Trends zu identifizieren von Sachen, die wir schon kennen oder unser Job halt schneller zu machen, sondern oft auch um Probleme zu lösen, für die wir bisher keine Lösung hatten.
Die aber ja als Problem ganz offensichtlich dann sind, wenn ihr umstellen wollt, die aber ja für alle Kunden überhaupt nicht offensichtlich sind.
Nee, natürlich und, nicht, genau. Ja.
Also ich finde dieses Beispiel genial, weil es ja jeden irgendwann mal betroffen hat, also für alle, die ein bisschen älter sind. Und es geschieht im Hintergrund. Man hat keine Ahnung, was für ein Aufwand da theoretisch anfallen könnte. Und dass man dann solche Lösungen dafür entwickelt. Ja, also Chapeau, geiles Beispiel.
Ja.
Das finde ich wirklich, wirklich klasse, weil es einfach auch zeigt, weil du ja eben sagtest, keine Panik ist nur Technik, wie wenig wir darüber wissen und welche Anwendungsfälle es da auch wirklich gibt.
Ja. Also es gibt ja auch ein anderes Beispiel, nicht das wir entwickelt haben, ne, was Mailbox. Wir haben ja alle E-Mails. Ne? Und wenn man so eine Gmail hat, dann ist das von Google. Und aber GMX, wie auch immer, ist ja egal, welche Postfachanbieter ist. Die treiben wahnsinnig viel Aufwand darin, unsere Spams, so Spams zu erkennen. Und sie aus unserem Postfach zu entfernen, dass wir sie nicht sehen. Und das ist auch für die meisten Kunden ja gar nicht bewusst. Ne? Man öffnet seine E-Mails und es sind keine Spams drin. Oder nur noch sehr wenige, ne? Welche die versprechen, ja, okay, ja, klick mal auf diesen Link, dann verdienst du 100.000 Euro. Solche Sachen. und das ist wahnsinnig viel Aufwand, weil auch die Spam-Hersteller sind ja kluger geworden. Ne? Es steht jetzt nicht mehr in der Betreffzeile Lotterie gewinnen oder im Körpertext. Ne? Also die Botschaften sind immer versteckt, dass die automatisierte Spam-Filtersuche sie nicht findet. Ne? Und das ist auch ein Aufwand, der für den Endkunden überhaupt nicht sichtbar ist. Und wir gehen einfach alle davon aus, es muss so sein. Das ist die Mindestanforderung, dass ich keinen Spams in meinem Postfach habe. Aber für GMX ist es ein Wahnsinnsaufwand, was auch mit viel Geld verbunden ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich kenne sogar Leute, ich würde mich sogar vor 2-3 Jahren in diese gleiche Kategorie einsortieren, mittlerweile nicht mehr, aber es gibt diese Menschen, die dann eine E-Mail bekommen und die landet aus Versehen im Spam. Und dann regt man sich auf, dass die im Spam gelandet ist. Also ja, klar. Diese Funktion, die einem irgendwie 3 Jahre den Rücken freigehalten hat, überhaupt, dass man Mail noch nutzt, ne, überhaupt das ermöglicht hat, dass man überhaupt noch E-Mails schreiben möchte. Und dann gibt es diese eine negative Erfahrung und dann, dieser blöde Spam-Ordner, da ist das gelandet und so. Und dann wird das ja auch irgendwie negativ assoziiert. Also es ist mir schon mehrfach aufgefallen, dass Leute sich aufgeregt haben, dass das dann falsch einsortiert wurde, man aber nie gewertschätzt hat, dass überhaupt einsortiert wird. Ne? Also das ist einfach, das läuft im Hintergrund auch ab. Das ermöglicht uns überhaupt, dass wir weiterhin Mails nutzen. Also ich bin mir sicher, wenn ich hier jeden Tag 150 Spam-Mails im Ordner hätte, dann würde ich die E-Mail nicht mehr nutzen. Nee, da hätte ich keinen Bock mehr. Ne?
Ja. Aber so sind wir als Menschen. Ja. Ne? Wir sind Gewohnheitstiere und wenn etwas gut funktioniert, dann nehmen wir es we take it for granted. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch heißt. Es muss halt laufen. Ne?
Wir sehen das als normal an und es wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ne? Aus den Augen, aus dem Sinn, es ist ja da, es läuft. Genau. Ja, aber aus deiner Sicht, du bist ja positiv, du bist angstfrei, weil du das verstehst, du bist täglich, zumindest gedanklich mit KI in Kontakt, jetzt nicht codend am Werk, aber ne, gedanklich. Was sind so für dich dann die spannendsten Felder, das muss jetzt gar nicht so ein Future-Kram sein, aber was sind so Dinge, die bei dir resonieren, wo du sagst, oh, das ist der Wahnsinn, wenn das mal kommt, so die interessantesten Anwendungsfälle. Also es kann innerhalb der Telekommunikationsbranche sein, aber auch darüber hinaus. Mhm. Wo sagst du, oh, das, wenn das jetzt nächstes Jahr oder das könnte doch schon in 2 Jahren da sein oder das ist vielleicht sogar schon da.
Ja.
Was gibt's da für dich?
Also ich glaube, mir geht es nicht anders als den meisten Menschen. Ich möchte, dass mein Leben bequemer wird. Und ich glaube, alles, was für uns Bequemlichkeit bedeutet, sind wir eher offen dafür. Und also es sind echt Kleinigkeiten. Ne? Ich habe jetzt kleine Kinder und ich musste meinen Sohn vor ein paar Wochen zur Schule anmelden und das war alles in Papierform. Und dann dachte ich auch, es kann doch nicht wahr sein, dass man zur Schule gehen muss. Also die Amtsgänge, die wir haben, sind immer noch so analog. Darin wäre noch gar nicht über künstliche Intelligenz. Es geht nur, bitte macht mal Formulare online. Und wie auch immer. Das ist, glaube ich, das Minimum, die Mindestanforderung. Aber da, wo KI ist und ich glaube, wo es uns ganz viel helfen kann, ist tatsächlich im Gesundheitswesen. Es Es läuft ja schon gut und in Deutschland ist sowieso, sind wir in einer Luxussituation im Vergleich zu vielen anderen Ländern, aber es gibt wenige Ärzte, wenige Krankenschwestern, wenige Pfleger. Also die Kapazitäten sind nicht da, es reicht nicht. Man braucht lange, um einen Termin beim Arzt zu kriegen und wenn man da ist, hat man höchstens 5 Minuten mit dem Arzt zusammen. Ne? Draußen muss man 3/4 Stunde warten, dann kommt man ran, dann in 5 Minuten und weiß schon der Arzt, was man hat und dann geht man raus mit irgendeinem Medikament, wo man sich nicht zu 100% sein kann, dass es das geeignete ist, wenn man die Kürze der Zeit für die Diagnose sieht. Und da glaube ich, dass es ganz viel Potenzial gibt, was wir auch nutzen sollten. Und es geht ja wieder nicht darum, ne, Mensch oder Maschine, sondern Mensch, Maschine für den Menschen. Ein Arzt möchte auch gerne, ich meine, die meisten Ärzte, wenn man sich darüber unterhält, warum haben sie diesen Beruf gewählt? Sie sagen ja, weil sie Menschen helfen möchten, weil sie Menschen retten möchten, Leben retten möchten. Sie wollen uns, also sie wollen uns helfen und letztendlich, wenn sie arbeiten, sind sie so durchgetaktet, dass sie gar keine Zeit mehr für die Menschen haben. Die kommen schnell rein, machen schnell ihre Diagnose und müssen ihre Berichte ausfüllen, ne? Es muss alles ins Tool rein, in die Patientenakte. Dann gibt es viel Verwaltung, was sie machen müssen. Letztendlich die Zeit für den Menschen, die bleibt, ist sehr gering. Und ich glaube, es würde uns allen gut gehen, wenn ein Arzt mehr Zeit für jeden Patient hätte, wenn im Hintergrund eine KI, sagen wir mal, mithört, die Symptome, die der Patient erzählt, mit einer riesen Datenbank vergleicht, und dem Arzt auch nochmal vorschlägt, was das Problem sein könnte. Natürlich, jeder Arzt hat ja auch seinen Erfahrungsschatz, gar keine Frage. Aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was ein neuronales Netz lernen kann. Ne? Also eine Datenbank von Millionen von Patienten kann es in wenigen Sekunden, sagen wir mal, durchsuchen. Und das kann kein Arzt. Und deswegen, also als Hilfe, ne? Mithören, mitschneiden, Vorschläge machen. Das könnte das oder das oder das sein. Dass die Medikamenten auch individualisiert sind. Ich weiß nicht, ob du das Buch, ne, Invisible Women von der Criado gelesen hast genau, wo es ganz klar wird, dass Frauen in vielen Lebensbereichen bisher keine Rolle gespielt haben. Und was mich am meisten erschreckt hat, war im Gesundheitswesen, wie die ganzen Tests für die Therapien, für die Medikamente nicht wirklich mit viel Frauen gemacht worden. Das wurde alles auf den männlichen Körper gemacht. Und dann sage ich mir, seitdem ich das gelesen habe, will ich jetzt keine Medikamente mehr einnehmen, weil ich dachte, Scheiße, die sind gar nicht für mich gemacht. Und
ja, am Menschen, Klammer auf, am Mann erprobt.
Ganz genau, am weißen Mann am besten.
Wirklich?
Und, und natürlich haben wir eine komplett andere also gut, Anatomie ist vielleicht nicht so anders, aber trotzdem Biologie und Hormonen Cocktail und weiß ich nicht, ist es komplett anders. Man kann nicht diese Medikamente geben. Und da wünsche ich mir eine individualisierte auch Medikamentendosierung oder Generierung. Ne? Und das ist mit den traditionellen Mitteln immer noch nicht möglich. Das ist wahnsinnig aufwendig. Aber ich glaube, wenn wir das alles automatisieren und eine KI das zusammenstellen können, dann läuft es besser. Und es gibt ja schon Studien, die das belegen. Teilweise wird schon, also bei der Brustkrebsdiagnose wird die KI schon eingesetzt inzwischen, ne, weil man das 10 Jahre lang verprobt hat. Ich glaube, auch in der Universitätsklinik um Saarbrücken wurde, wenn ich richtig weiß, also ne, nicht hier als Superfakt nehmen, aber ich kann mich daran erinnern, dass das die erste KI, was man angewendet hat tatsächlich, um Brustkrebs zu diagnostizieren. Und es ist heute immer noch so, dass die Maschine einen Vorschlag macht und der Arzt kann ja immer noch sagen, stimmt oder ne? Also der Arzt hat die letzte Entscheidung, aber die Maschine kann ja dabei helfen. Und bei den Medikamenten, das ist glaube ich mit dem HIV, dass es inzwischen auch genutzt wird, um die Zusammensetzung der Medikamente ein bisschen individualisierter zu machen. Ne, dass es pro Patient wirklich die Dosierung vorgeschlagen wird und nicht einfach das Standardprodukt, was der Pharmaceuticals, was der Dingshersteller vorschlägt für alle Menschen.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Also wir versuchen ja schon seit Jahrzehnten, also es ist ja in allen Lebensbereichen, auf der Arbeit, überall so, dass wir immer so Normwerte haben oder ne, alle müssen 40 Stunden arbeiten. Wenn du dieses Medikament nimmst, morgens, mittags, abends, immer vorm Essen, das setzt ja auch voraus, dass jeder dreimal am Tag isst.
Ja.
Ne? Also, also das ist alles immer genormt und das ist die Standardempfehlung und dass es Menschen gibt, die bestimmte Sachen halt nicht vertragen oder mehr brauchen, einfach weil sie ein anderes Körpergewicht haben oder einen sensibleren Körper haben oder vielleicht mal vor 20 Jahren eine Bauch-OP hatten und das vielleicht deshalb nicht vertragen oder andere Medikamente nehmen. Das heißt, ja, wir kommen mit der KI dann endlich in diesen Bereich, wo Vielfalt, das ist ja auch ein wichtiges Thema, dann auch dort mal endlich ausprobiert wird. Ne?
Ja, ja.
Weil das ist ja.
Ich meine, dass wir standardisieren, das ist ja... ja. Bisher war das auch nachvollziehbar, warum wir es tun. Ne? Unsere Welt ist auf wahnsinnig komplex und die Vielfalt an Menschen, ne, wenn wir nochmal beim Wort sind, ist sehr, sehr hoch. Das heißt, auf traditionellen Methoden, ne, dass sich jetzt mehrere Menschen hinsetzen und für jeden Patient was anderes erarbeiten, das ist zwar möglich, aber im Sinne von, es ist machbar. Aber es ist, wenn man an die Ressourcen denkt, es ist nicht mehr machbar. Ressourcen, Mensch und Zeit. Ne? Das würde halt sehr lange brauchen. Das geht nicht. Und deswegen, ne, musste man die Komplexität reduzieren und deswegen standardisiert man. Deswegen, es war bisher so, das ist richtig. Und wie sollen es jetzt nicht als Armutszeugnis sehen, sondern wir sollen ne, nach, in die Zukunft schauen und sagen, okay, wir können es aber jetzt verbessern mit der KI. Das, was wir mit analogen Methoden nicht schaffen konnten bisher, können wir jetzt.
Ja. Ja, weil das ist ja auch der Punkt. Ich meine, wenn wir das schon vorher machen konnten, aber das hätte ja bedeutet, irgendwie, keine Ahnung, 2/3 der Gesellschaft arbeiten im Gesundheitswesen. Das wäre ja auch Quatsch, ne? Also deshalb, Ressourcen sind endlich ja. Und ich glaube auch, dass wir durch die KI diese Endlichkeit neu definieren. Ich würde gar nicht sagen, nach außen schieben oder weiter oder mehr in die Unendlichkeit schieben, aber dass wir diese Endlichkeit neu definieren und das wäre doch was ganz Tolles. Und beim Thema Vielfalt, da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Thema, was wir ganz zum Schluss natürlich auch noch besprechen müssen. Du bist ja als Frau in dieser Branche unterwegs, Frauen in der KI, Frauen allgemein in der IT oder im Tech-Bereich, ist ja jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. Wie lebt es sich als Frau in dieser Branche? Bist du manchmal, fühlst du dich manchmal, wie in diesem Buch vielleicht, invisible? Oder sagst du, das ist auch ein großer Vorteil, dass ich als Frau in dieser Welt auch vielleicht ganz andere Dinge vielleicht ansprechen darf oder auch auf ganz andere Ideen komme als die meisten Männer hier?
Ja, also das ist definitiv so. Ne? Jeder bringt eine eigene Perspektive mit und jeder sollte sie auch einbringen. Und deswegen schätze ich das generell als Vorteil. Es ist ja warum das jetzt so. Es hat natürlich mehrere Gründe, aber ich sage nur kurz, da wo ich aufgewachsen bin. Es war egal, ob man Frau oder Mann ist, man studiert Mathematik und man wird Ingenieur. Also in Marokko wird das echt nicht unterschieden. Nicht so, wie es, es hier gemacht wird. Das finde ich schon an sich krass. Aber egal, ne? Status quo, es ist halt so. Und das soll sich aber ändern, weil diese Perspektivenvielfalt brauchen wir definitiv. Und vielleicht habe ich mich auch nie unwohl gefühlt, weil ich auch 2 ältere Brüder habe und damit sowieso von klein an gewöhnt war, unter Männern zu sein. Und deswegen war das für mich eher weniger ein Thema. Also gerade wenn es darum geht, ne, mit Menschen zusammenzuarbeiten und Sachen zu entwickeln. Ich glaube, je höher man die Führungsetage geht, desto schwieriger wird es. Aber das ist ja ein anderes Thema. Ja. Das ist unabhängig von Frauen in Tech. Das ist bei allen Frauen. Auch da, wo viele Frauen gibt es übrigens.
Die Luft wird dünner.
Genau, nach oben wird es immer dünner.
Aber was empfiehlst du dann jungen Frauen? Vielleicht, ich weiß, diesen Podcast hören auch viele junge Menschen und auch junge Frauen, die jetzt in so einer männerdominierten Branche vorankommen wollen oder auch Karriere machen wollen. Gibt es so etwas, wo du sagst, das hat mir geholfen oder dieser Glaubenssatz oder dieses Mantra, das hat mir geholfen oder ist es ein Netzwerk oder was würdest du empfehlen?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal an sich glauben, ne? Das Selbstbewusstsein zu stärken, dass man bestimmte Sachen gut machen kann, dass man in bestimmten, ne, bestimmte Fähigkeiten, Stärken hat und dass man sich alles zutraut und vor allem nicht sagen, okay, weil ich eine Frau bin, kann ich das oder jenes nicht machen. Das gibt's, das gab es damals wenig und heute noch weniger. Na, weil ich sag mal, auch wie die Berufswelt sich entwickelt hat, das Berufsumfeld, es wird ja immer alles digitaler. Ne? Und hier macht es keine Körpergröße oder Stärke mehr eine Rolle heutzutage. Ja, deswegen, ja. Also auch wenn es damals vielleicht ein Argument war, vielleicht, sage ich auch nur, dann ist es heute gar kein Argument mehr. Das heißt, es ist heute völlig egal, wie sich Kinder sich entscheiden. Jung oder Mädchen ist egal, man kann alles machen. Hauptsache, man will etwas und man setzt sich dafür ein. Und was mich aber konkret auch viel geholfen hat, ist ein Netzwerk tatsächlich. Also es war ein gutes Stichwort von dir. Ein Netzwerk zu haben im Unternehmen oder außerhalb von Unternehmen ist wahnsinnig wichtig. Ich habe sehr früh das Frauennetzwerk bei uns entdeckt und seitdem gestalte ich das mit. Und ich finde es großartig, weil ich dadurch nicht nur die Firma viel besser kennengelernt habe. Ne, also ne, wenn man in so einem Konzern ist, dann weiß man nicht, was man in seine rechte oder linke Tasche hat. Das ist halt ne, das Problem aller Konzerne. Aber wenn man in so einem Netzwerk ist, was von allen Bereichen repräsentiert ist, sagen wir mal, dann hat man erstmal einen guten Überblick über die Firma. Dann weiß man, was die anderen Abteilungen machen. Und wenn man das weiß, dann hat man ja auch ein bisschen mehr Verständnis für Schwierigkeiten, die anderen Kollegen haben. Also es hilft schon im täglichen Doing. Wenn man ein Projekt zusammen macht, sagen wir mal mit der Finanzabteilung, und dann hat man das Gefühl, sie verhindern einen nur, ne? Dann ist man dem ja eher negativ gegenüber geneigt. Wenn man aber jemanden kennt, der in der Finanzabteilung ist und der erzählt einem, welche Herausforderungen er täglich hat, dann hat man plötzlich mehr Verständnis dafür, warum sie so ticken, ne? Und dann ist man eher bereit, einen Kompromiss zu finden oder eine Lösung zu finden. Wenn man nur als Aggression wahrnimmt, dann schließt man zu und dann will man ja gar keinen Kompromiss mehr. Man sagt, ich will nicht mehr mit diesen Leuten arbeiten. So. Und ich glaube, ja, also das führt dazu, dass viel mehr Toleranz im Unternehmen ist, dass man weiß, generell, wie das Unternehmen tickt, dass auch die Opportunitäten dadurch größer werden. Also ich habe zweimal Jobs gewechselt, seitdem ich im Konzern bin, und diese zweimal war mit Hilfe vom Frauennetzwerk. Ne? Und sei es jetzt, dass sie eine weiterempfehlen oder dass sie auf einen Job hinweisen, was man gar nicht mitgekriegt hat. Ne? Was heißt, ach, pass auf, okay, in dieser Abteilung habe ich gehört, da wird ein Team aufgebaut, willst du dich da nicht umgucken? Oder einmal wurde ich direkt weiterempfohlen. Und natürlich muss man ja trotzdem mit seinem Können überzeugen, ne? Aber wenn man gar nicht aufmerksam wird auf diese eine Stelle, dann passiert es nicht. Und ja, deswegen, also da würde ich jedem raten, immer Netzwerke aufzubauen. Egal wo man ist, im privaten Umfeld genauso wichtig.
Ja, definitiv. Also man spricht ja immer von Vitamin B und das ist ja auch so negativ konnotiert immer. Und auch dieses Wort Netzwerken ist ja auch immer so ein bisschen negativ, wenn man da früher diese Visitenkartenpartys, die es ja seit Corona zum Glück nicht mehr gibt, wo Leute nur hingehen, um möglichst viele Visitenkarten loszuwerden. Das ist ja auch nicht das, was du meinst, sondern dieses
Qualitative. Nee, ich habe seit Jahren keine Visitenkarten und trotzdem habe ich ein Riesennetzwerk aufgebaut in den letzten Jahren.
Genau. Klar. Ne, sondern dieses Qualitative, dieses Miteinander, dieses wir empfehlen jemanden weiter, weil wir auch die Person kennen und weil wir auch überzeugt von dieser Person sind und nicht weil ja, ich habe die Visitenkarte hier und ich hoffe einfach, dass meine Visitenkarte demnächst auch weitergegeben wird oder sowas.
Genau.
Das ist ja Bullshit. Ne? Ja. Und dann wird dieses Vitamin B nämlich, glaube ich, auch gar nicht negativ, sondern ganz normal positiv. Ne? Weil wenn du hättest die Stelle ja auch nicht bekommen, wenn du nicht gut gewesen wärst.
Ganz genau,
ja. Also ist ja trotzdem nochmal jemand, der prüft oder die prüft. Und das darf man ja nicht vergessen. Also nur weil man einen Hinweis bekommen hat oder eine Weiterempfehlung, heißt das ja nicht, dass es einfach ein Freifahrtschein
ist.
Ne?
Genau.
Und, ja, aber das ist nochmal ein ganz guter Punkt, weil ich glaube, dass das Thema Netzwerken immer noch so ein bisschen, weil Leute das da draußen manchmal ganz komisch gestalten halt, ein bisschen negativ konnotiert ist. Von daher finde ich das auch ganz toll, dass du das so sagst und ganz offen damit umgehst.
Ja, definitiv. Und das ist ja, also ich merke, wie gesagt, ich habe früh dieses Netzwerk gefunden und seitdem leite ich es auch mit der Gründerin zusammen. Es fällt gerade Frauen total schwer, sich da zu engagieren, ne? Weil ich meine, ich muss ihm auch Sachen anhören wie, als ich gesagt habe, meine Kollegin, ach, morgen bin ich im Frauennetzwerk treffen, ich komme nicht. Und dann heißt es, ach, gibt es wieder Kaffeekränzchen oder Teekränzchen von meinen männlichen Kollegen, so, haha, als Witz, wo ich sage, ja, lacht ihr mal. Ja. Ich werde diejenige, der am Ende lacht. Und ab und zu, ne, wenn ich irgendwas gemacht habe und dann war sichtbar, sage ich, ja, das hat mir mein Kaffeekränzchen gebracht. Also, viele lassen sich von solchen Aussagen ein bisschen einschüchtern. Und Frauen denken immer, oh, ich bin so busy, ich habe gar keine Zeit dafür. Dazu tendieren wir eher, ich glaube, mehr als Männer, ne? Diese so Ameisen oder Fliese Ameisen oder Fliese fleißige Bienchen, sagt man. Mhm. Da ist eine Riesenunterschätzung. Denn ich habe gelernt über die Jahre, meine Arbeit kann ich viel effizienter gestalten, wenn ich ein Netzwerk habe. Ne? Und auch wenn es manchmal, das hatte ich natürlich auch, dass ich unbedingt eine Präsentation bis zum selben Abend, ne, bis EOB, End of Business, fertigstellen sollte und ich hatte einen Frauennetzwerktermin. Ich habe trotzdem teilgenommen und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt. So, das sollte man natürlich nicht jeden Tag machen. Aber weil ich schon erlebt habe, dass diese Termine mir immer irgendwas gebracht haben. Und vielleicht, wenn es heute nicht genau für diese eine Präsentation direkt war, aber morgen wird es mir bei der nächsten Präsentation helfen. Ne? Und deswegen investiere ich da die Zeit. Und das müssen viele erst für sich erleben und lernen. Ne? Es ist leider immer noch so, dass viele die Arbeit, ne, die Fleißarbeit priorisieren und sagen, nee, jetzt habe ich viel auf dem Tisch, ich habe gar keine Zeit für Kaffeekränzchen.
Ja, glaube ich auch. Also operativ sticht immer. Das, da tendieren, glaube ich, sehr viele Menschen zu, egal ob Mann oder Frau. Aber wenn du sagst, ja, dass es bei euch besonders aufzutreffen ist, dann glaube ich dir natürlich. Aber ich sehe es bei mir auch. Ne? Man denkt, ah, da muss ich doch, das ist eine tolle Geschichte, da lerne ich viel. Und dann, ah, ich muss das aber auch fertig machen. Und dann, ach, das kann ich auch morgen noch lernen. Mhm. Ja, aber morgen mache ich es ja auch nicht. Ne? Also das Operative sticht schon immer.
Also, wie gesagt, natürlich, ne, es ist ja nicht, dass man das operative Geschäft immer liegen lässt. Gar keine Frage. Also, wir treffen uns viermal im Jahr. Das ist nicht viel. Ne? Also, einmal im Quartal. Okay, ja. Und ich sage, wenn ich einmal im Quartal schwänze, ist okay. Aber es gibt viele, die alle viermal, weil immer irgendwas ansteht. Und da sage ich, okay, dann ist es ein Grundproblem und nicht nur, dass du viel auf dem Tisch hattest. Weil es kann nicht das ganze Jahr sein. Wir reden über vier Termine im Jahr. Darum, ja.
Ja, cool. Kenza, vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gewährt hast in deinen Alltag, in diese positive Sicht auf das Thema KI, auf das Thema Roboter. Ich glaube, wir haben jetzt nochmal ganz andere Zusammenhänge mitbekommen und ich hoffe, ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt jeder Hörer, jede Hörerin nach diesem Gespräch sagt, Mensch, da bin ich doch jetzt nochmal einen Tick offener.
Vielen Dank. Gerne. Das hoffe ich auch.
Das war das Gespräch mit Kenza Aizi Abu. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast ein paar Dinge mitnehmen können, ein paar Impulse aufsaugen können und du hast weniger Angst vor der Technik, vor den Robotern, vor der künstlichen Intelligenz. Keine Panik, ist nur Technik. Das ist der Titel ihres Buches. Das ist aber auch irgendwie das Motto dieses Podcasts. Zumindest von diesem Schwerpunkt. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich hoffe, wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, nur das Beste.